Der Herr sei mit euch. Ihr Lieben, dir kann man auch nichts recht machen. Kennt ihr das? Kennt ihr Menschen, zu denen ihr das sagt oder die das zu euch sagen? Ich glaube schon, eine allgemeine Erfahrung, dir kann man doch nichts recht machen. Manchmal auch im Sinne, mir kann man nichts recht machen. Selbstkritisch, wie wir manchmal sind. Wer soll uns gerecht machen können, das, was zählt? Und im Blick auf Gott, sich die Frage zu stellen, was kann ich machen, um etwas gottgerecht zu machen, ist eine der spannendsten Fragen überhaupt. Jedenfalls für einen großen Teil der Menschen. Allerdings nicht mehr für den überwiegenden Teil der Menschheit. Viele Menschen haben das Problem gar nicht mehr, sich die Frage zu stellen, wie kann man Gott etwas gerecht machen, weil sie niemals so gefragt haben oder längst aufgehört haben, danach zu fragen, was Gott eigentlich will. In der Bibel gibt es für diese Menschengruppe einen feststehenden Ausdruck, der Frevler bedeutet. Dieser Ausdruck kommt in Psalm 73 deutlich zum Ausdruck. Frevler sind Menschen, die Gottes Gebote missachten und ihre eigenen Interessen durchsetzen, oft auch gewaltsam, ohne Rücksicht auf Verluste und über alle Stellen. Und Psalm 73 sagt, sie sagen, wie sollte Gott davon erfahren? Was weiß denn schon der Höchste? Schaut nur hin, so leben die Frevler. Alle Zeit sind sie frei von Sorgen und vermehren ihr Vermögen. Auch das noch. Denen geht es auch noch gut. Das ist die große Herausforderung in dieser Welt. Man sollte doch eigentlich sagen, den anderen würde es besser gehen. Nein, Psalm 73 klagt anders. Und dann mündet diese Klage in diese Erkenntnis, wenn ich gesagt hätte, ich will reden wie sie, hätte ich die Gemeinschaft deiner Kinder verraten. Verrat an der Gemeinschaft deiner Kinder. Auf der einen Seite sehen die, die Psalm 73 beten, die Kinder Gottes und auf der anderen Seite die Frevler. Und ich glaube, wenn man von der einen Seite zur anderen schaut, sind dazwischen eine ganze Menge Suchende, Fragende, Zweifelnde, die da sind. Und unsere Frage ist auch durchaus berechtigt zu sagen, wo stehen wir denn? Sind wir nicht auch oft genug bei denen, die ihre eigenen Interessen so weit durchsetzen wollen, wie es eben geht und quasi Frevler sind? Oder sind wir auf der Seite derer, die immer sagen, nein, ich verrate die Kinder Gottes nicht? Der heutige 10. Sonntag nach Trinitatis wird verkürzt Israel-Sonntag genannt. Mike hat ja einen kleinen Einschnitt gegeben in die Geschichte Israels. Wer oder was ist aber Israel? Das Volk Gottes ist die zweite Antwort. Die erste Antwort ist Jakob, natürlich. Jakob ist Israel. Das ist der Name, den Jakob bekommt, als er am Jabok gerungen hat mit Gott. Und Gott ihm den Namen gab, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Und so wurden die Kinder des Jakobs die Kinder Israels, die Israeliten. Und es waren viele. Und die Geschichte hast du erzählt, bis zu einem Zeitpunkt, der nicht aufgetaucht ist, nämlich das Jahr 722 vor Christus. Da hat nämlich Israel aufgehört zu existieren. 722, da haben die Assyrer die Hauptstadt Israels, Samaria, erobert und die Leute weggeführt. 10 Stämme Israels. Einfach ausradiert aus der ganzen Geschichte. Ab diesem Jahr bis 1948 gab es kein Gebiet Israel. Nichts, was man nannte. Was übrig geblieben war, war das Gebiet Juda. Und Juda war prägend. Juda hatte Geschichte gemacht als Staat Juda mit dem Tempel in Jerusalem, mit der Zerstörung. Die römische Provinz war die Provinz Judäa. Und bis heute nennen sich die Nachfahren Juden und weniger Israeliten. Und das führt zu dieser spannenden Sache, dass in Israel nicht alle Israeliten Juden sind. Bis heute ist dieser Staat ein Vielvölkerstaat. Und das war damals schon bei der Existenzgründung des Staates so wichtig, dass man gesagt hat, wir nennen den Staat nicht Juda oder Staat der Juden, sondern Israel. In der Hoffnung, dass wir eine Heimat haben für viele Völker, auch für die verloren gegangenen 10 Stämme, von denen keiner mehr weiß, wo die Nachfahren sind, und für alle, die hier leben sollen. Und vor allen Dingen sollte es eine Heimat sein für diejenigen, die vertrieben worden sind, die Jüdinnen und Juden, die sonst nirgendwo auf der Welt einen Platz gefunden haben. Heute, diese politische Spannung, die wir erfahren, macht mich manchmal sehr betroffen. Und auf der einen Seite sehe ich, wie stark doch gefestigt die Demokratie ist, auch in Israel. Dass Menschen in der einzigen Demokratie im Nahen Osten aufstehen können, Widerstand leisten können, ohne dafür Repressalien zu bekommen, ihre Meinung zu vertreten, spricht schon dafür, dass Israel auch bei allen Anfechtungen und bei dieser Regierung, die nicht gerade mein Favorit ist und es auch niemals sein wird, dann doch sehr viel Gutes bewirken kann für die Menschen, die da wohnen. Israel-Sonntag, das ist eine kurze Geschichte, die ich gehört habe. Der Name selbst ist auch spannend in der Kirchengeschichte. Er wurde damals bewusst gewählt, weil dieser Sonntag in der Nähe der Zerstörung des zweiten Tempels lag. 70 nach Christus, du hast es davon berichtet. Ein herausragendes Ereignis in der Geschichte der jüdischen Tradition und des Miteinanders zwischen Juden und Christen. Denn ohne die Zerstörung des Tempels können wir uns weder die eine Entwicklung noch die andere erklären. Zur Zeit von Jesus war vieles auf den Tempel in Jerusalem ausgerichtet. Das war der Mittelpunkt, auch für Jesus, für sein Wirken. Dass es genügend Kritik gab, das war damals schon sehr deutlich. Dass sich manche zurückgezogen haben in die Gegend von Qumran, um nichts mit dem Tempel zu tun haben zu wollen. Dass Johannes der Täufer auftrat, gegen den Tempel predigte. Dass man den Sadduzäern, die im Tempel das Sagen hatten, Korruption und Bestechlichkeit und politische Interessen nachwar. Ja, all das ist richtig. Und doch war das der Mittelpunkt. Und als dieser Mittelpunkt verloren ging, da war die Klage groß. Eine Klage, die bis heute anhält. Nicht nur, dass die Westmauer des zerstörten Tempels bis heute immer noch bei uns Klagemauer genannt wird. Man klagt. Ein Ereignis, was die Menschen, die an Jesus Christus glauben und die, die nicht an ihn glauben, aber zum Volk Israel zählen, so bewegt hat, dass sie sich dieser Thematik stellen mussten. Und dann ist es so gekommen, wie es häufig kommt. Obwohl Paulus die christliche Gemeinde in Rom auffordert, weint mit den Weinenden, haben viele Christinnen und Christen nicht über den Verlust des Tempels geweint. Sie haben vielmehr gemeint, darin müsste doch die Strafe Gottes über sein Volk deutlich sein. Darin muss doch erkannt werden, dass die Jüdinnen und Juden, die dazu geführt haben, dass Jesus gekreuzigt wurde und sterben musste, endlich dafür bestraft werden. In der jüdischen Lehrtradition wird überliefert, es gibt kein Leid, das einen Menschen befällt, von dem nicht ein anderer einen Nutzen hätte. Das gilt ja für vieles. Dem einen freut des anderen Leid, sagt unser Volksmund aus dieser jüdischen Weisheit. Und genau das wurde im Christentum gelehrt, nämlich den Nutzen, den man dadurch hat, dass das Volk Israel seines Landes beraubt worden ist, dass es seines Tempels beraubt worden ist, dass es seiner Mitte beraubt worden ist. Daran konnte man nur ableiten, okay, wir haben mit Israel nichts mehr zu tun, die sind verstockt, die sind auf dem falschen Weg, wir distanzieren uns. Bis zu der Äußerung, dass die Kirche das neue Israel ist. Aber was war mit den Menschen? Die Folgen davon, Mike hat es angesprochen, waren die Pogrome gegen Jüdinnen und Juden und war schließlich Auschwitz mit 6 Millionen Toten. Das war die Theologie. Eine Theologie, die auch am 10. Sonntag nach Trinitatis gelehrt wurde. Und bis dieses Umdenken überhaupt in die Kirche Einzug gehalten haben, dass man so nicht reden kann, dass die Kirche sich schuldig gemacht hat an das Leben vieler unschuldiger Menschen, dauerte es eine Zeit. Dabei war es Bonhoeffer, der schon 1938 gesagt hat, nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen. Und das war der Zeitpunkt, als die Synagogen brannten, als Versammlungsstätten des Gottes Israel, den auch wir verehren, und wo dann die heiligen Schriften, unsere heiligen Schriften, die Torarollen der Juden, öffentlich verbrannt worden sind und Christen dazu gejubelt haben. Das war die Zeit. Aber heute, die Kirche hat gelernt, heute ist der Israelsonntag von einem ganz anderen Charakter geprägt. Nämlich von der Einladung an alle, die Gemeinschaft der Kinder Gottes nicht zu verraten und gegen den offenen und verdeckten Antisemitismus, wo immer er auftaucht, auch Stellung zu beziehen. Wir müssen sensibel dafür werden, dass trotz oder sogar mit den Heiligen Schriften an dem Volk Israel Verrat begangen worden ist. Denn es ist heute Verrat an der Gemeinschaft der Kinder Gottes, wenn wir die 39 Heiligen Schriften in hebräischer und aramäischer Sprache, die wir das Alte Testament nennen, nur als unser Erbe ansehen und wo wir sagen, nur wir verstehen richtig, was da gesagt worden ist und nicht die Jüdinnen und Juden, die diese Schriften als ihre heiligen Schriften genauso lesen und betrachten. Es ist Verrat an der Gemeinschaft der Kinder Gottes, wenn Jesus zu seiner Zeit nicht als Jude unter Juden in einem jüdischen Land, in einer jüdischen Diskussion verstanden wird. Und es ist Verrat an der Gemeinschaft der Kinder Gottes, wenn Paulus seines jüdischen Ursprungs beraubt wird. Deshalb finde ich so schön, dass du Römer 1, 11, Vers 1 gelesen hast. Denn es gibt auch diese Stelle aus dem Philipperbrief, wo Paulus von sich sagt, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Jesus hat Paulus nicht zu einem Christen gemacht, sondern hat sein Judesein bekräftigt. Und das ist das Spannende von der Auslegungssituation. Paulus hat in dieser Begegnung mit dem auferstandenen Herrn etwas ganz Neues erkannt, was sein Leben in eine andere Richtung weist. Nämlich in die Richtung, Paulus verfolgt die Männer und Frauen nicht mehr, die bekennen, dass Jesus der Christus ist, der gekreuzigt und von den Toten auferweckt wurde. Paulus lässt sich mit Wasser taufen und steht so zu einem neuen Leben auf, wie er selbst formuliert. Paulus verkündigt das Evangelium, die frohe Botschaft von der Treue Gottes in Jesus dem Christus, die sowohl das Volk Israel umfasst, als auch die Menschen nichtjüdischen Ursprungs, die durch die Taufe und den Glauben zu Jesus, dem Christus, gehören und sich zu ihm bekennen. Und Paulus hofft, auch das hast du gelesen, dass durch den Glauben eines Tages die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist und so wird ganz Israel gerettet werden. So steht es im Römerbrief 11. Soll ganz Israel gerettet werden? Ja, genauso steht es in unserer Bibel. Und wenn das keine Perspektive ist, wenn das keine Grundhaltung von uns sein sollte, dann können wir uns nicht mehr auf die Bibel berufen. Im Blick aber auf die Menschen nichtjüdischen Ursprungs wie wir, die durch die Taufe und den Glauben aus dem Machtbereich der Sünde und des Todes gerettet und mit Christus verbunden worden sind, können wir fragen, was ist denn bis heute das Besondere an diesem einen Volk Israel für und in dieser Welt? Und die Bibel gibt verschiedene Antworten. Eine Antwort lese ich euch aus dem 5. Buch Mose Kapitel 4 vor, ab Vers 5 bis Vers 20. Moses sprach zu den Israeliten, siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie. Denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest an dem Berge Horeb, als der Herr zu mir sagte: Versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse und sie mich fürchten lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lehren. Da tratet ihr herzu und standet unten an dem Berge. Der Berg aber stand in Flammen bis in den Himmel hinein, und da war Finsternis, Wolken und Dunkel. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Den Klang der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war da. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, nämlich die 10 Worte, und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Und der Herr gebot mir zur selben Zeit, euch Gebote und Rechte zu lehren, dass ihr danach tun sollt, in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. So hütet euch um eures Lebens willen, denn ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tage, da der Herr mit euch redete, aus dem Feuer auf dem Berg Horeb, dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht, das gleich sei einem Mann oder einer Frau, einem Tier auf dem Land oder Vogel unter dem Himmel, dem Gewürm auf der Erde oder einem Fisch im Wasser unter der Erde. Hebe auch nicht deine Augen auf zu Himmel, dass du die Sonne sehest und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, und fall es ab und bete sie an und dient es denen, die der Herr, dein Gott, zugewiesen hat, allen Völkern unter dem ganzen Himmel. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem Schmelzofen, nämlich aus Ägypten, geführt, dass ihr sein Erbvolk sein sollt, wie ihr es jetzt seid. Ihr Lieben, ich kann euch beruhigen, nach der längeren Hinführung zum Text und dem längeren Text folgen nur noch wenige kurze Gedanken. Ihr könnt also aufatmen. Den größten Teil der Predigt habt ihr hinter euch. Ich möchte aber ein paar Gedanken aus diesem schönen Text herausgreifen. Und zwar, denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Das Verhältnis zwischen Israel in der Wüstenzeit und darüber hinaus und den Völkern in der ganzen Welt wird dadurch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Es zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euren Verstand darin. Und darin ist natürlich im Hören auf die Worte Gottes, im Beachten und Befolgen seiner Gebote, seiner Tora, dem, was er uns aufgetragen hat. Und allem voran geht immer das Hören. Wie anstrengend das Hören sein kann, das erfahren wir täglich durch die Geräusche um uns herum. Die Augen können wir schön schließen, wenn wir nicht sehen wollen, was vor Augen ist. Und den Mund können wir auch schließen, macht auch nichts. Aber die Ohren, ohne Hilfsmittel und ohne die Hände da zur Hilfe zu nehmen, können wir einfach nicht zumachen. Und ich denke, das ist ein besonderer Kniff unseres Schöpfers, dass er uns diese Möglichkeit nicht gegeben hat. Denn er hat damit die Möglichkeit uns gegeben, dass wir zu jeder Zeit, an allen Orten und wo auch immer, wann und wo er selbst will, seine Stimme hören können und seine Worte vernehmen dürfen. Die Ohren sind dafür da. Das hat einen Grund. Wir sollen hören, wie sich Gott selbst zur Erfahrung bringt. Und diese Erfahrung machte das Volk Gottes am Horeb. Den Klang der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt. Nur eine Stimme war da. Allein im Hören zeigt sich den Völkern die Weisheit und der Verstand des Volkes, das Gott erwählt hat, weil er es liebt, das er selbst zu seinem Erbvolk genannt hat. So bezeugt es die Heilige Schrift. Im Hören auf die Weisung Gottes, im Hören auf die Tora, nicht im Sehen der Herrlichkeit Gottes und nicht im Wahrnehmen Gottes mit unseren anderen Sinnen, sondern im Hören. Und doch gehen, seit es die Schrift gibt, Hören und Sehen Hand in Hand. Was ich gehört habe, kann ich aufschreiben. Dann kann ich es sehen. Und wenn ich das Gesehene laut lese, kann ich es auch wieder hören. Das gehört zusammen. Ich sehe die Buchstaben, die zusammengesetzt Worte ergeben, die Sinn vermitteln, die Welten erschaffen und vor den inneren Augen entstehen lassen. Ich sehe die Worte der Heiligen Schrift und erkenne in ihnen die Weisheit Gottes, sein Wesen, seine Barmherzigkeit, seine Gnade und besonders seine Treue. Die Treue, die seinem Volk und die Menschen und allen Menschen, die er dazu gerufen hat, gilt. Und das möchte ich am heutigen Sonntag und darüber hinaus nicht vergessen. Weder im Blick auf Israel, sein geliebtes Volk, noch im Blick auf alle anderen Menschen aus den Völkern. In der jüdischen Tradition gibt es ja die schriftliche und die mündliche Tora, die Mose am Horeb empfangen hat. Innerhalb der schriftlichen Tora, in den ersten 5 Büchern Mose, werden 613 Gebote gezählt. Angefangen mit dem Gebot, seid fruchtbar und mehret euch, aus dem ersten Kapitel der Bibel. Und dann natürlich über den Höhepunkt, die Mitte der 5 Bücher Mose, der Tora, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr, steht wirklich in der Mitte der Tora. Und man kann es auch auslegen, übersetzen, du sollst deinen Nächsten lieben, denn er ist wie du, wie dich selbst bedeutet, denn er ist wie du. Und dann, passend dazu natürlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6. Und wer die letzten beiden zusammen isoliert hört, der weiß haargenau, das kenne ich aus dem Neuen Testament. Ist das nicht die Antwort, die Jesus gegeben hat? Auf die Frage hin, was ist das Wichtigste aller Gebote, was ist das höchste und größte Gebot? Jesus hat nichts Neues erfunden an dieser Stelle. Er hat einfach die Tora genommen und hat gesagt, da steht schon drin, was ihr beachten sollt, in der Mitte. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Dem gehen in der Tora die Worte voran, höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. Und da ist wieder dieses Hören, im Hören herein. Diese Worte, die fromme Jüdinnen und Juden bis heute 3-mal am Tag für sich sagen, höre Israel, der Herr ist Gott. Und wenn wir das nehmen, die Verkündigung in der Tora, die Verkündigung, die von über Jesus zu uns gekommen ist, dann können wir sagen, jetzt stehen wir im Jahr 2023 in Deutschland als freie Menschen in einer Demokratie mit Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Reisefreiheit und Pressefreiheit, Gewissensfreiheit und ohne Sklaverei. Und wir können uns fragen, ohne diese Weisungen, ohne diese Worte Gottes, stünden wir nicht hier in all dieser Geschichte, die wir erlebt haben. Und da zeigt sich die Wahrheit aus dem 5. Buch Mose, dass die Weisheit und der Verstand, die der Israel gegeben worden ist durch die Gebote Gottes, auch in dieser Welt trägt. Heute können wir wieder sagen, wir lesen gemeinsam viele Teile der Bibel im jüdisch-christlichen Dialog. Jüdinnen und Juden lesen sie zusammen mit den Völkern mit den Völkern dieser Welt. Und dabei erkennen sie einander genauso wenig alles als richtig oder falsch an, wie die Vielfalt unseres Lebens ist. Es gibt diesen schöne kleine Erkenntnis, 2 Juden, 3 Meinungen. Das gilt auch für uns. Wenn wir zusammenkommen, die Bibel lesen, dann heißt es, ich meine das, du meinst das und eine dritte Meinung gibt es mit Sicherheit auch. Und das ist gut so. Das ist von Anfang an so bestimmt im Umgang mit der Heiligen Schrift. Die Unterscheidung zwischen Geist und Buchstabe, zwischen dem, was wortwörtlich zu befolgen ist und was dem Sinn nachkommt. Von Anfang an will die Bibel diskutiert werden unter den Aspekten der historischen, archäologischen, gesellschaftspolitischen, juristischen, philosophischen und theologischen Entdeckungen. Und weil das alles zu berücksichtigen gibt, gibt es nur eine Möglichkeit, dass man miteinander auf einen gleichwertigen Pfad des Dialogs kommt. Im Mittelalter wurde diese Darstellung von Kirche und Synagoge ganz anders dargestellt. Am Straßburger Münster kann man auch sehen, die Synagoge hat die Augen verbunden. Nur die Kirche hat die Augen offen. Aber hier sieht man, dass die Kirche und die Synagoge miteinander im Gespräch sind, dass man miteinander in die Schriften hineinschaut von der Tradition. Und das zeichnet uns ja gerade aus, dass wir dialogfähig sind, dass wir im Dialog, im Austausch sein können, über das, was Gott will. Und dass wir im Dialog sein sollen, nicht gegen Israel, sondern mit Israel. Wir führen einen Dialog nicht, um uns abzugrenzen, sondern um gemeinsam Zeugnis zu geben von der Treue Gottes. Damit wir gemeinsam sein Wort hören und bewahren. Und nur so und niemals anders werden wir nicht zu den Verrätern an den Kindern Gottes. Nur so können wir es dem Höchsten in aller unserer Unzulänglichkeit dann doch manches recht machen. Das ist die große Hoffnung, dass der Friede sich eines Tages durchsetzen wird und dass Paulus Recht behalten wird, dass ganz Israel und die Menschen aus den Völkern gemeinsam gerettet werden. Durch Jesus, unseren Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.